Der Viorel hat dem letzten Mal zu mir gesagt, dass die Geschichten, die ich erzählen kann, scheinbar unendlich sind. Und ich habe ihm dazu gesagt, nee, ich bin jetzt am Ende, ich weiß jetzt keine mehr. Die Geschichte ist mir heute Morgen noch eingefallen, bei dem Gedanken, was ich als Kindergeschichte erzählen kann. Ich bin mal gespannt, ob Gott mich an noch mehr erinnert, was man erzählen kann. Aber erinnere mich noch gut, war eine sehr beeindruckende Situation, die man nicht so leicht vergisst. Und wenn man das dort dann kennt, dass manche Leute dann mit T-Shirts rumlaufen, es war damals der Hurricane Dean, und dass es dann T-Shirts gibt, wo drauf steht, I survived Hurricane Dean, also ich habe Dean überlebt, dann weiß man, wie das dort doch eine Bedrohung ist, die die Menschen ständig haben. Ein bisschen über eine Bedrohung möchte ich heute auch mit euch nachdenken. Wir haben das letzte Mal die Predigtreihe begonnen über uns als Adventgemeinde und haben die Parallelen gesehen zwischen unserer Bewegung und der Bewegung, die auch von Gott befreit worden ist aus der Knechtschaft und ausgezogen ist, um ins verheißene Land zu gehen. Die Bewegung, die damals unter Mose durch die Wüste gezogen ist, mit dem Ziel, ins verheißene Land einzutreten. Und Paulus, der uns deutlich sagt, dass diese Bewegung uns ein Vorbild ist, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Über einen Aspekt aus dieser Zeit möchte ich heute zum Abendmahl mit euch nachdenken, nämlich über das Passafest. Und ich lade euch ein, 2. Mose, Kapitel 12 aufzuschlagen, wo wir die Anweisungen für das Passafest finden. 2. Mose, Kapitel 12. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass es oft in der Bibel so etwas wie ein Typos ist, das Bild, also ein Urbild, und dann der Antitypus, also das Gegenbild, die Erfüllung gibt. Dass etwas oft im Kleinen angedeutet wird, was dann im Großen zur Realität kommt. Und heute, wenn wir das anschauen, haben wir genau ein Beispiel dafür von dem Typus, von dem Bild im Alten Testament, das wir hier finden, und das dann aber im Neuen Testament seine größere Erfüllung findet. Und ich lade euch ein, 2. Mose Kapitel 12, ganz bewusst diese Verse, dass wir sie uns anschauen. 2. Mose Kapitel 12. Da steht, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu. Und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Bis hier einmal. Die Geschichte an sich ist uns wahrscheinlich bekannt. Passafest. Das Mahl vor dem Auszug aus Ägypten. Ich möchte mit euch ein bisschen über den Hintergrund nachdenken. Was war der Hintergrund zu diesem Fest? Nun, das Volk Israel waren Sklaven in Ägyptenland. Und das Problem war, dass sie eben wirklich nicht aus eigener Kraft freikommen konnten. Wenn wir 2. Mose 4, die Verse 22 und 23 lesen, dann kündigt Gott hier schon an, in dem Gespräch mit Pharao, wie es laufen wird. 2. Mose 4, die Verse 22 und 23, da sagt Gott zu Mose, was er dem Pharao sagen soll. Du sollst ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Das Volk Israel ist seit einigen Jahren in Ägypten. Josef, Gottes Führung, eine große Erfahrung für diejenigen, die zu Abrahams Kindern gehörten. Gott schützt das Volk vor der Hungersnot in Kanaan, indem er Josef nach Ägypten schickt und durch die Träume des Pharaos und Josefs Wirken dort die Ägypter und dadurch auch sein eigenes Volk vor dem Hungertod bewahrt. Israel zieht mit seiner Familie nach Ägypten und von dort an leben sie in Gosen. Dann lesen wir die Geschichte, dass ein neuer Pharao kam, der die Geschichte von Josef nicht kannte. Und wer die biblische Sprache kennt, der weiß, dass nicht kennen nicht bedeutet, diese Geschichte nicht zu wissen. Er hat sie bestimmt gehört. So lange war es auch noch nicht her, dass dieses Volk dort lebte. Aber er wollte nichts mehr davon hören. Er wollte von den Wohltaten, die Josef für Ägypten getan hat, nichts mehr wissen. Und die Angst, die vor diesem Volk, was kam, in ihren Herzen war, hat dazu geführt, dass die Ägypter angefangen haben, die Israeliten zu unterdrücken. Wir merken, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Auch jetzt leben wir in einer Zeit der Angst, weil Menschen in unser Land kommen. Und überall da, wo wir zulassen, dass die Angst unser Herz regiert, da treffen wir schlechte Entscheidungen. Das Volk ist in Ägypten. Die Unterdrückung wird immer stärker. Wir kennen dann die Geschichte auch von Mose, wo der Pharao alle Jungen in den Fluss werfen lassen will. Es ist momentan die Lieblingsgeschichte unseres Sohnes. Wer die Buchreihe Lieblingsgeschichten aus der Bibel kennt, der weiß, von was ich rede. Es ist die große Lieblingsgeschichte gerade unseres Sohnes. Gott wirkt dazu, dass Mose bewahrt wird. Es vergehen noch einmal 40 Jahre, bis Mose aus eigener Kraft versucht, das Volk zu befreien, zumindest in diese Richtung zu wirken. Und dann ist er noch einmal 40 Jahre in der Wüste, wo er lernen muss, auf Gott zu hören. Aber als Gott ihn dann schließlich schickt, das Volk zu befreien, da haben wir eben die Situation, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lassen möchte. Und wenn wir den Vorhang beiseite geschoben bekommen, dann sehen wir auch, dass es hier nicht um das Volk Israel und um den Pharao geht, sondern um den großen Kampf im Hintergrund. Ich lade euch ein, die Kapitel in Patriarchen, Propheten für euch noch einmal zu lesen, um den Hintergrund zu sehen. Gott hat ein Volk. Er sagt hier, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, alle Menschen auf der Welt sind Gottes Kinder. Gott liebt alle Menschen gleich. Aber die Israeliten hatten damals einen besonderen Auftrag. Den Auftrag nämlich, das Wissen von ihm, von seinem Charakter, von seinen Geboten weiterzugeben. Und deswegen sehen wir, warum der Gegenspieler eben ein Anliegen hatte, dass dieses Volk nicht in Freiheit lebt, dass dieses Volk nicht so leben kann, wie Gott es möchte, sondern dass es versklavt ist, dass es unterdrückt ist, dass es nicht sein Potenzial nutzen kann. Weil er wusste, wenn es soweit ist, dann werden sie den Willen Gottes viel besser weitergeben können. Und so hat er den Pharao und die Ägypter dazu benutzt, Gottes Volk zu versklaven, Gottes Volk zu unterdrücken, Gottes Volk davon abzuhalten, so zu leben, wie Gott es möchte. Was ist hier die Ankündigung Gottes? Die Zeit ist gekommen, wo Gott sein Volk befreit. Die Zeit ist gekommen, wo Gott nicht mehr zuschaut, sondern im Gespräch mit Mose, 2. Mose Kapitel 3 und 4, sagt er, dass die Schreie des Volkes an sein Ohr gekommen sind. Die Zeit ist gekommen, wo er die Schreie nicht nur hört, sondern wo er drauf reagiert. Aber gleichzeitig ist es immer noch der große Kampf. Welches Recht hat das Volk Israel, von Gott befreit zu werden? Haben wir uns mal diese Frage gestellt? Im Hintergrund kennen wir ja, in der Auseinandersetzung zwischen Gott und seinem Widersacher Satan geht es um die Frage der Rechtfertigung Gottes, wie wir das nennen. Ist Gottes Handeln wirklich gerecht? Ist es fair? Und ist es liebevoll? Warum kann er die Ägypter strafen und die Israeliten befreien? Sind die Israeliten sündlos? Haben sie es verdient, dass Gott ihnen hilft? Haben es die Ägypter verdient, dass er sie tötet? Wenn wir Bibeltexte ernst nehmen, die uns sagen, dass das Wissen über Gott gleichzeitig wirklich die Verantwortung größer macht, die wir vor Gott haben, dann ist uns klar, dass wir diese Frage mit Nein beantworten müssen. Das Volk Israel hat es nicht verdient, dass es befreit wird und dass die Ägypter umgebracht werden. In dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan kann Gott nicht einfach sagen, okay, die beschütze und führe ich und die, das ist okay. Merken wir das Problem? Das Volk ist gefangen. Welches Recht hat Gott, sein Volk aus Ägypten zu führen? Und das ist der Hintergrund dessen, was wir jetzt hier im Passafest lesen. Warum? Der Hintergrund des Passafestes ist, dass Gott einen Weg finden muss, wie er seinem Volk Gnade erweist, obwohl sie genauso Sünder sind, obwohl sie genauso Übertreter des Gesetzes sind. Und wenn wir 2. Mose 12 lesen, dann verstehen wir ein bisschen was über diesen Hintergrund. Was ist der Plan von Gott, warum er sein Volk befreien kann? Weil sein Volk sündlos ist? Weil sein Volk sich an alles hält, was Gott sagt? Wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Das wird vor dem Auszug nicht besser gewesen sein. Was ist der Weg, den Gott sieht? Ab Vers 5, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. In dieser Nacht sagt Gott in Vers 12, dass der Todesengel durch Ägypten geht, um Strafgericht zu halten. Die Zeit des Gerichts ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, abzurechnen. Das gilt für die Ägypter, aber auch für die Israeliten. Und die Israeliten sind genauso dem Urteil Gottes verfallen, wie die Ägypter auch. Es gibt keinen einzigen Grund, warum der Todesengel die Ägypter besuchen sollte, aber nicht die Israeliten. Denn beide sind Sünder. Beide haben es nicht verdient. Wie sagt Paulus, alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Deswegen ist der einzige Weg, den Gott zur Rettung hier sieht, symbolhaft ihnen zu zeigen, was der Grund ist dafür, dass Gott ihnen Gnade erweisen kann. Nämlich das Opferlamm. Ein Lamm, das stirbt als Stellvertreter für die Schuld, die begangen worden ist. Der Tod des Lammes hier, das Bestreichen der Türpfosten mit dem Blut, ist das Symbol der Vergebung. Das Symbol, wir vertrauen nicht auf unsere eigene Leistung. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns befreit, sondern das Eingeständnis zu sagen, wir brauchen Vergebung. Der Opferdienst, der später deutlicher im Heiligtum dargestellt wird, den Gott dann dem Volk Israel deutlicher erklärt, als sie am Berg Sinai sind, war schon vorher in den Opfern vorgeschattet, seit dem Sündenfall. Das erste Opfer, das gebracht wurde, war Gott selbst. Denn es steht da, dass Gott ihnen Felle machte von Lämmern. Adam und Eva bekamen auch ein Lamm, das für sie geschlachtet wurde, damit sie weiterleben konnten. Und diese Opfer gingen weiter bis hier. Dieses Lamm war ein fehlerloses Lamm. Kein Bein durfte gebrochen werden. Und es stand für die Vergebung. Es stand dafür, dass der Engel, der das Gericht brachte über Ägypten, an ihren Häusern vorbeiging. Nicht, weil sie ein fehlerloses Leben geführt hatten, sondern weil Gott einen Weg zu ihrer Erlösung gefunden hatte. Das Strafgericht über die Ägypter hätte sie genauso getroffen. Und es war diese Anweisung Gottes, die ihnen helfen sollte, zu sehen, wie sie Gottes Gnade und Barmherzigkeit bekommen können. Und sie konnten es nicht bekommen, um durch eigene Werke etwas Eigenes vorzuweisen, sondern sie haben es bekommen, indem sie ein Lamm geschlachtet haben und das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen haben. Hier haben wir das Bild der Zuflucht. Es ist für mich eine interessante Situation, weil Gott, als er das Volk hier hinausführt, er holt sie nicht zu einem großen Gottesdienst zusammen. Er sagt nicht, alle Israeliten sollen in ein Gebäude kommen, sollen in ein Zelt kommen. Ich meine, schon von der Größe her wäre es schwierig, das kennen wir. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass Gott die einzelnen Familien auffordert, zusammenzukommen. Das heißt, es ist keine Chance da, sich untereinander als Familie zu vergleichen. Ich mache ja das nicht. Ich bin besser als diese Familie. Ich mache das nicht. Sondern sie waren alleine vor Gott. Sie verbrachten diese Nacht alleine in ihrem Haus, mit ihrer Familie. Sie hatten niemand anderen, auf den sie sich verlassen konnten. Naja, der oder die Bruder ist ja auch bei uns. Da wird Gott sicher gnädig mit uns sein. Nein, jede Familie war alleine vor Gott. In dem Bewusstsein, dass der Todesengel durch Ägypten geht. In dem Bewusstsein, dass die Folge des Gerichtes der Tod des Erstgeborenen sein wird. Können wir uns vorstellen, in welcher Einstellung die Erstgeborenen diese Nacht verbracht haben? Wer von euch ist Erstgeborener? Meldet euch mal, höher, höher. Die Frauen auch. Wer von euch ist Erstgeborener? Stellt euch vor, wir würden hier sitzen und wären in dieser Situation. Stellt euch vor, es wäre heute Nacht. Wer wäre morgen nicht dabei beim Herbstfest, wenn heute Nacht der Todesengel kommen würde? Können wir uns vorstellen, wie die innere Einstellung des Volkes war? Jeder Familie war, jedes Einzelnen. Der Grund der Hoffnung war das Blut des Lammes. Der Grund der Hoffnung war das Blut des Lammes. Keine eigene Leistung. Kein eigenes Gutsein. Keine theologischen Erkenntnisse. Kein persönliches Wirken vor Gott. Patriarchen und Propheten, schreibt Ellen White, es genügte nicht, das Passahlamm zu schlachten. Das Passahlamm musste von den Familien selber geschlachtet werden. So müssen die Verdienste, sein Blut musste an die Türpfosten gestrichen werden. So müssen die Verdienste des Blutes Christi für den Menschen angewandt werden. Wir müssen glauben, dass er nicht nur für die Welt, sondern auch für uns ganz persönlich gestorben ist. Und die Wirksamkeit des versöhnenden Opfers für uns selbst in Anspruch nehmen. Die Wirksamkeit des versöhnenden Opfers für uns selbst in Anspruch nehmen. Wir merken, wie wir schon in der Deutung der Geschichte damals sind. Wir merken, wie die Bibel selbst später, wenn Johannes sagt, dies ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, und wie auch Ellen White hier diese Begebenheit als Typos, als Vorschattung der größeren Realität sieht, die durch Jesus gekommen ist. Damals gehörte es dazu, bei diesem Lamm, wie wir gelesen haben, dass sie es mit bitteren Kräutern essen sollen. Bittere Kräuter. Isop gehörte dazu, das im Psalm 51, Vers 9 von David als Mittel der Reinigung gesehen wird. Das heißt, ein Symbol für die Gefangenschaft, in der sie sich befinden. Ein Symbol der Reue über die eigene Schuld. Wir merken, was es bedeutet hat, dieses Lamm zu essen. Es bedeutete, einzugestehen, dass man selber diesen Tod verdient hat. Der Sauerteig im Neuen Testament ist ein Symbol für die Sünde. Das Brot, das sie essen sollten, war ungesäuertes Brot. Genau das, was wir heute auch zum Abendmahl zu uns nehmen. Zum einen natürlich als Symbol für Jesus, der ohne Fehler unser Opfer geworden ist. Zum anderen aber eben auch das Symbol dessen, dass wir zulassen, dass Gott auch uns reinigen möchte. Es war kein Essen zu sagen, ich bleibe so, wie ich bin und Gott reinigt mich immer wieder, sondern die Bereitschaft innerlich zu sagen und der Wunsch danach, Reinigung zu empfangen. Und das Essen des Passahlamms ist etwas, was Jesus weiternimmt, wenn er in Johannes dann sagt, dass wir das Fleisch des Menschensohns essen sollen. Das heißt, das Leben von Jesus soll unser Leben werden. Es soll Teil von uns werden. Genauso, wenn wir etwas essen, wie unser Körper die Nährstoffe aufnimmt und es Teil von unserem Körper wird. Ellen White schreibt weiter, es genügt nicht, an die Vergebung unserer Sünden durch Christus zu glauben. Wir müssen aus seinem Wort ständig von ihm geistliche Kraft und Nahrung empfangen durch den Glauben. Die Nachfolger Christi sollten an seiner Erfahrung teilhaben. Dazu müssen sie das Wort Gottes empfangen und in sich aufnehmen, damit es die Triebkraft ihres Lebens und Handelns wird. Dann wird die Kraft Christi sie in sein Bild verwandeln und sie werden göttliche Eigenschaften widerstrahlen. Ohne das Fleisch des Sohnes Gottes zu essen und sein Blut zu trinken, kann kein Leben in ihnen sein. Der Geist und das Werk Christi müssen auch Geist und Werk seiner Jünger werden. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann ist es ein Symbol dafür, dass wir Jesus in uns aufnehmen. Dass das Leben Jesu Teil unseres Lebens werden soll. Das kann es nur sein, wenn wir Jesus vor Augen haben. Ein Nachfolger Gottes zu sein, heißt nicht, statt dem Sonntag den Sabbat zu halten, statt Kirchensteuer Zehnten zu zahlen, statt Gebete an Heilige, Gebete an den hohen Priester im Himmel zu richten. Es heißt nicht, theoretische Wahrheiten verstanden zu haben und in der Theorie anders zu leben, sondern es heißt, Jesus im Herzen zu haben. Seine Kraft, seine Veränderung in unserem Leben zu spüren, zu erleben, nachzuleben. Und das können wir nur, wenn wir sein Leben in uns aufnehmen. Wenn es uns vor Augen steht, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir selber diese Erfahrung machen. Wenn wir selber, wie das Volk Israel hier, uns unserer eigenen Schuld und Unwürdigkeit bewusst werden. Wenn wir selber sehen, wie abhängig wir von Gottes Gnade sind. Wenn wir selber wissen, dass es nicht die Äußerlichkeiten sind, die wir haben oder weglassen, die uns retten vor Gott, sondern dass es allein das Opfer Jesu Christi ist. Eine weitere Erfüllung dieser Nacht hier können wir auch in der Zeit der Angst in Jakob sehen. Das heißt, wo wir als Adventisten überzeugt sind, die letzten Kapitel im großen Kampf, dass diese Reinigung vor Jesu Wiederkunft auch in uns geschehen muss. Auch hier ist es das Gleiche. Reinigung kann nicht geschehen durch eigene Leistung, durch eigenes Anstrengen, sondern nur im Nachdenken über Gott, im Bewusstwerden der eigenen Schuld. Im Bewusstsein, dass Jesus unser persönlicher Retter ist. Und im Bewusstsein der Barmherzigkeit, die wir erfahren. Der Schuld, die wir haben und die weggenommen wird durch Jesu Opfer. Das Abendmahl heute ist ein Zeichen unserer Erlösung. Wir nehmen Jesus in uns auf. Wir nehmen sein Blut für uns an. Wir nehmen sein Blut und sagen, darauf vertraue ich. Nicht auf das, was ich selber tue. Kann es sein, dass Gottes Feind heute immer noch die gleiche Taktik hat? Dass er immer noch versucht, Gottes Volk zu versklaven? Gottes Volk zu versklaven, in dem, was andere Menschen für wichtig und gut halten? Damals waren es zwei Punkte. Satan selber war für die Versklavung zuständig. Was wir aber sehen in all dem Reden auch von Mose und Aaron mit dem Volk, dass das Volk irgendwann zu Mose und Aaron sagt, hört auf, sprecht nicht mehr von Befreiung, das macht es nur noch schlimmer. Beim Volk kommt der Eindruck auf, es geht ihnen besser, wenn Gott sich gar nicht um sie kümmert. Zu versuchen, in Gottes Nähe zu kommen, Dinge zu überwinden, scheinen das Leid noch schlimmer zu machen. Und es ist ein Punkt, wo Gottes Feind das Volk dazu bringen möchte, es gar nicht erst zu versuchen. Kann es auch bei uns sein, dass es Zeiten gab, wo wir Gottes Nähe besonders gesucht haben und wo die Probleme noch schlimmer geworden sind? Kann es sein, dass wir das Gefühl haben, dass wir es nicht wert sind, dass Gott uns befreit, dass Gott an uns etwas Großes tut? Dass wir enttäuscht sind von Gottes Wirken, das Gefühl haben, von ihm verlassen zu sein. Es ist nicht Gott, sondern es ist der Feind, der uns das einredet. Denn würdig sind wir nicht durch eigenes Können, durch eigene Anstrengung, sondern allein durch das Vertrauen auf das Blut Jesu. Und es ist Gottes Feind, der uns dazu bringen möchte, dieses Vertrauen abzulegen. Und die Hoffnungslosigkeit zu sehen. Der zweite Punkt ist aber genauso, nämlich, dass wir in der Gefahr stehen, uns zu vergleichen. Dass wir nicht über uns nachdenken und wo wir Veränderung brauchen, sondern dass wir über unseren Bruder und unsere Schwester nachdenken und sehen, wo er oder sie Veränderung braucht. Kennen wir das, wie oft wir in unseren Gedanken darüber nachdenken, was der andere noch für Fehler hat? Dazu gehört unwillkürlich, dass wir mit unseren eigenen Situationen ja zufrieden sind. Wir machen ja dies oder jenes nicht. Kann es sein, dass wir dabei verpassen, selber das Blut Jesu an unsere Türpfosten zu streichen? Weil wir vergessen, dass wir es selber brauchen? Weil wir blind werden für unser eigenes Bedürfnis nach Befreiung? Der Tag der Befreiung wird kommen. Der Tag der Befreiung ist gekommen. Dafür steht Passa. Gott hat das Volk aus Ägypten befreit. Es hat gedauert, es war ein langer Kampf, aber schließlich kam der Tag der Befreiung. Und alle, die das Blut des Lammes an der Tür hatten, haben überlebt. Ich wünsche uns, dass das Abendmahl, das wir feiern, das Blut des Lammes ist, das wir an unsere Herzenstür streichen. Dass wir Jesus einlassen, dass wir über ihn nachdenken und nicht übereinander. Dass wir darüber nachdenken, was er in unserem Leben tun möchte. Dass wir das Bedürfnis selber spüren, wo wir Veränderung brauchen. Dass wir merken, wie Jesus durch seinen Heiligen Geist in unser Leben kommt, uns reinigt, uns verändert. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne von uns diesen Weg geht, dann werden wir auch als Gemeinde erleben, wie Gott uns zusammenschweißt. Dann werden wir auch als Gemeinde erleben, wie Dinge, die uns unterscheiden und die uns im Weg stehen, von Gott gereinigt werden. Brauchen wir Befreiung? Hier ist das Blut des Lammes. Amen.